Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Ja, die Formel 1 ist das allererste Mal auf der Strecke gewesen. Das allererste Mal, dass die Autos im Jahr 2026 auf der Strecke waren. Und zwar in Barcelona bei eben den Testtagen dort vor Ort. Genau, in der letzten Podcast-Folge habe ich ja schon mal kurz drüber gesprochen. Insgesamt gab es eben diese 5 Testtage von Montag bis Freitag, wobei sich jedes Team eben 3 von diesen 5 Testtagen aussuchen konnte, um ja, dann eben das erste Mal das 2026er Auto zu testen. Und ich glaube, als Formel-1-Team war man schon sehr nervös, weil es schon eine sehr krasse Regel. Ja, Veränderungen gab jetzt mit dem Reglement für 2026. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen vor 2 Wochen, glaube ich, war das, was sich da alles ändert, insbesondere jetzt mit dem Thema Energie und ja, Elektroantrieb. Hatte man, glaube ich, echt Angst, dass die Autos nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen waren die Teams doch relativ zufrieden. Also jedes Team konnte auf jeden Fall einige Runden abfahren, abliefern. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht so gekommen, wie man es sich vielleicht schlimmstens erwartet hätte, dass irgendwie das Auto nicht funktioniert, dass man nicht mal vernünftig aus der Garage kommt. Also da gab es ja die wildesten ja, Gerüchte. Aber wie gesagt, also das sah weitestgehend erstmal ganz gut aus. Was zunächst auch eigentlich so ein bisschen bestätigt worden ist, ist das Thema Motoren. Genau, also vielleicht dazu nochmal kurz. Also es gibt ja quasi ja, jetzt in der Saison 2026 5 Motorenhersteller. Wir haben einmal das Ferrari-Team, da, also den Ferrari-Motor, so vielleicht besser. Wir haben den Ferrari-Motor, der natürlich im Werksteam vorhanden ist bei Ferrari, aber womit eben oder wo auch eben das Haas-Team drauf zurückgreifen kann. Und auch das Cadillac-Team jetzt erstmal. Also die sind quasi alle mit dem Ferrari-Motor unterwegs. Könnte auch noch eine wichtige Rolle spielen, insbesondere in puncto Zuverlässigkeit ist der Motor auch immer sehr wichtig. Wir haben dann nämlich auch noch den Mercedes-Motor, der natürlich auch im Mercedes-Werksteam zu finden ist. Natürlich auch bei McLaren, wie wir es mittlerweile wissen, und auch beim Williams-Team. Dann gab es allerdings einen Wechsel, ansonsten war ja bei Mercedes eigentlich immer Aston Martin noch mit dabei. Das ist aber nicht mehr Aston Martin, ist nicht mehr, hat nicht, wird nicht mehr mit dem Mercedes-Motor an den Start gehen, sondern das ist jetzt in diesem Jahr das Alpine-Team. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Dann haben wir einen komplett neu entwickelten Motor von Red Bull, und zwar einen Red Bull Ford-Motor, also in Kooperation mit Ford und Red Bull. Der wird dann eben bei Red Bull, aber auch gleichzeitig natürlich bei den Racing Bulls verbaut sein, der Motor. Und wir haben noch 2 weitere. Einmal den Honda-Motor, der ja schon mal, also da gab es ja eine lange Zusammenarbeit mit Red Bull. Es gab auch immer mal wieder Gerüchte, dass Honda vielleicht mit einem anderen Team nochmal zusammenarbeitet. McLaren war da, glaube ich, auch drin mit Zak Brown und so. Ja, ist jetzt auf jeden Fall bei Aston Martin so, und genau, die sind die einzigen, die eben mit dem Honda-Motor an den Start gehen. Und ja, ähnlich ist es auch bei Audi. Die werden auch mit einem eigenen Motor an den Start gehen, mit dem Audi-Motor, aber das ist ja dann auch der eigene, und mit dem wird auch nur Audi erstmal auf jeden Fall in den Start. Genau, also das erstmal vielleicht nochmal so kurz zu den Motoren, die eben wichtig sind, auch in puncto Performance und Zuverlässigkeit, weil auch in der Saison 2026 wird es wieder so sein, wenn der Motor so und so oft ausgetauscht wird, dann muss man vermutlich eine Strafe eben, wird es nach sich ziehen, dass man 5 Plätze zurück muss, 10 Plätze oder von hinten starten muss. Also da gibt es ja verschiedene Kombinationen, kommt drauf an, was man tauscht und was man neu braucht für Teile. Ja, haben wir ja letztes Jahr nochmal beispielsweise gesehen bei Max Verstappen. Und genau, also das so ein bisschen eben einmal erstmal zu den Motoren, und dann wollen wir aber natürlich ein bisschen über die Tests in Bahrain sprechen und was da ja so los war. Genau, also erstmal muss man natürlich ja schon festhalten, dass alle Ergebnisse, die jetzt bei den Tests ja erfahren, also herausgekommen sind, auf jeden Fall erstmal ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind. Das muss man halt einfach mal so sagen, weil am Ende ist alles was wir da bekommen, inoffiziell nichts davon ist irgendwie bestätigt oder so. Auch die Zeitenliste, die es gab, also es gab ja mehrere Zeitenlisten an jedem Tag, aber das ist halt alles inoffizielle, das sind alles inoffizielle Zeiten, weil das nie bestätigt worden ist. Jetzt kann man natürlich sagen, also da sind sehr viele Leute hinter, die das versuchen auch zu bestätigen. Dementsprechend kann man, glaube ich, auf jeden Fall schon davon ausgehen, dass es schon eine bestimmte Richtung ist. Aber es ist jetzt nicht so offiziell, als wenn wir jetzt, keine Ahnung, das erste freie Training gucken würden und da jede Zeit auf Millisekunde alles sehen und alles wissen, was da irgendwie passiert, sage ich mal, ne? Ja, also wenn man mal so ein bisschen schaut, auch die Tests, also ich habe es auch ein bisschen versucht zu verfolgen, also ist ja jetzt auch nicht so leicht, weil es wird ja jetzt auch nichts gezeigt, aber man kann ja mal so ein bisschen gucken im Live-Ticker oder generell durch Social Media, wie es quasi so läuft. Und ich glaube, also was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, aber was glaube ich auch generell anderen aufgefallen ist, dass insbesondere so, die Team, also wie bei den Teams Ferrari und Mercedes, also von den Top-Teams, Ferrari und Mercedes ziemlich konstant gewirkt haben. Also sind viele Runden gefahren. Ich glaube, das Mercedes-Team ist sogar die meisten Runden tatsächlich gefahren. Über die gesamten drei verteilten Testtage quasi. Und ja, auch Ferrari wirkte relativ konstant. Hatte, glaube ich, dann am Ende auch mit einer der Bestzeiten mit Lewis Hamilton. Das wirkte auf jeden Fall sehr gut. Insbesondere bin ich bei Ferrari ein bisschen überrascht gewesen, weil man da ja schon irgendwie so ein bisschen. Also da brodelt es ja schon hinter den Kulissen. Ich glaube, das kann man schon sagen. Und es wurde auch immer mal wieder in Frage gestellt, inwieweit kann man beim Test in Barcelona wirklich auch da sein, die Performance zeigen. Und ich glaube auch, man ist froh, dass keine irgendwelchen großen technischen Probleme, sag ich mal, dazwischen gekommen sind. Deshalb, ja, also war das auf jeden Fall bei Ferrari auch relativ erfolgreich. Und bei Mercedes, klar, man hat es jetzt nochmal so bestätigt, diese Konstanz auch. Aber es war ja schon im Vorfeld klar, dass Mercedes schon auf einem sehr guten Weg ist für die Saison 2026. Deswegen ist es jetzt weniger überraschend, dass man so gut unterwegs ist. Aber trotzdem ist es natürlich fürs Team auch nochmal super wichtig, dass man da nochmal so diese Bestätigung, sag ich mal, hatte. Und ja, genau, also einfach viele Runden gefahren und auch viele sehr konstante. Also bei Mercedes ist man auch viel auf den Long Run gegangen und sowas. Aber halt, man konnte war auch sowohl bei Ferrari als auch bei Mercedes auf einer Performance Lap quasi, also auf einer schnellen Runde, auch sehr gut unterwegs. Da war man auch vorne mit dabei. Ja, genau, also auf jeden Fall sehr gut. Was die beiden Teams bis jetzt auf jeden Fall gezeigt haben. Genau, waren natürlich jetzt auch relativ kühle Temperaturen. Wenn wir mal so ein bisschen schauen in die Vergangenheit, das war schon so Terrain, was Mercedes, insbesondere Mercedes, sehr gut gefallen hat und auch sehr gut gelegen hat, diese relativ kühlen Temperaturen, die wir dann im Barcelona hatten letzte Woche. Deswegen bin ich gespannt, wie sich das dann nochmal auswirken kann auf warme Temperaturen. Wir haben jetzt viel Elektroantrieb, das wird auf jeden Fall heiß werden. Thema Energierückgewinnung, das hat auch immer was mit Hitze und Wärmeenergie zu tun. Deswegen bin ich gespannt, wie die Teams damit umgehen können. Da wird es auch Lösungen geben, das auf jeden Fall. Genau, aber das wird, glaube ich, in Bahrain, wenn wir dann ein bisschen wärmere Temperaturen haben, auch nochmal ein gutes Bild sein, was man dann auch nochmal einordnen kann, inwieweit die Autos da dann quasi ja, mit dabei sind. Ja, genau. Also das so ein bisschen zu den beiden Top-Teams Ferrari und Mercedes. Wenn wir dann aber natürlich noch zu einem weiteren Top-Team kommen, zum amtierenden Weltmeister-Team, dann sind wir natürlich auch bei McLaren. Und die waren auf jeden Fall anhand dieser inoffiziellen Zeitenliste, die man hatte, auf jeden Fall auch mit dabei. Man muss sagen, dass man bei McLaren auf jeden Fall noch auf relativ viel Abstimmung geschaut hat und Punkte Performance und sowas, also das Auto in das richtige Fenster zu kriegen. Man ist auch im Vergleich zu Mercedes und Ferrari dann doch relativ weniger viele Runden gefahren, also deutlich weniger Runden als die anderen beiden Teams beispielsweise. Ich glaube, man war knapp bei 260 oder so. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, war Mercedes sogar an die 400-Grenze oder so. Also man ist auf jeden Fall bei McLaren ein bisschen weniger Runden unterwegs gewesen. Das hat mehrere Gründe wahrscheinlich. Also erstmal ist man ja auch mittwochs erst eingestiegen in die Testtage. Man hat ja so lange am Auto noch quasi ja, entwickelt, bis man am Mittwoch dazu kam. Und mittwochs war dann Norris unterwegs, donnerstags Piastri. Und am Freitag haben die beiden sich das dann nochmal geteilt. Man hatte am Donnerstag, als Piastri im Auto war, leichte Probleme technisch gesehen. Ja,
Also aktuell sah es jetzt so ein bisschen danach aus, dass sie vielleicht einen Schritt weiter zurück waren als Ferrari und Mercedes. Aber ich würde mir da jetzt prinzipiell noch nicht so viel Sorgen machen, weil bei McLaren ging es, glaube ich, erstmal darum, so erstmal zu gucken, wie weit man ist. Man entwickelt auf jeden Fall noch weiterhin. Und ich würde es auch nicht zu hoch hängen, dass man jetzt relativ wenige Runden gefahren, also weniger Runden gefahren ist als vielleicht im Vergleich zu Mercedes oder Ferrari. Weil wenn man mal so auf die Vergangenheit schaut, also wenn man nochmal guckt, letztes Jahr bei den Tests, ich glaube in Bahrain oder so war das, da ist McLaren auch relativ, also meistens fährt McLaren bei den Tests eher weniger Runden und man hat am Anfang eher noch so ein bisschen Probleme und erst so mit Anfang der Saison, den ersten Rennen stellt sich dann so, also wird man ein bisschen konstanter bei McLaren, habe ich so das Gefühl. Deswegen, ja, würde ich McLaren auf jeden Fall noch nicht abschreiben. Die haben auf jeden Fall auch noch Chancen da, ja, mit dabei zu sein. Das sowieso. Und wenn wir dann von dem einen Top-Team McLaren zum nächsten wandern, dann sind wir natürlich bei Red Bull. Die so ein bisschen im Hintergrund geblieben sind, muss man sagen. Also, das war jetzt nicht schlecht, was man da gezeigt hat, aber das war jetzt auch nicht, dass man sagt, oh, die waren auf einmal auf der Höhe von Mercedes oder so. Ich glaube, Max Verstappen war auch ein bisschen angeschlagen gesundheitlich, also ein bisschen erkältet kam da auch nochmal so raus. Isaac Hatcher hatte, glaube ich, noch einen Crash und so. Also, ja, war jetzt kein runder Testtag, aber ich glaube durchaus, womit man erstmal zufrieden ist bei Red Bull. Und darauf versucht man jetzt am Ende weiterhin aufzubauen. Und dann, ja, bin ich gespannt, wie sich das so verhält zwischen den vier Teams erstmal, dass sich erstmal so rauskristallisiert hat, dass die auf jeden Fall wieder gut mit dabei sind, die vier Top-Teams. Hat man jetzt auch nicht unbedingt anders erwartet, muss man sagen. Aber vielleicht gibt es ja auch noch die ein oder andere Überraschung. Williams war ja beispielsweise überhaupt gar nicht dabei bei den Tests. Ja, also da können wir uns, glaube ich, auf jeden Fall dann doch noch drauf freuen. Das könnte auf jeden Fall doch noch relativ spannend werden. Genau, Test, also Audi war ja auch mit am Start. Da testet man, hat man auf jeden Fall sehr auf Zuverlässigkeit getestet. Also es versucht, ja, einen konstanten Zeit zu fahren. Bei Aston Martin gab es irgendwie ein bisschen Probleme. Also die waren eher weiter hinten, sind tatsächlich auch nur 65 Runden gefahren. Das ist verhältnismäßig ziemlich wenig, muss man sagen. Also da lief noch nicht so viel zusammen. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, glaube ich, erstmal auf jeden Fall ein wichtiger Test für die Teams, dass man überhaupt erstmal so ein bisschen getestet hat. Und wir schauen mal, wer dann wie gut sein wird. Wir haben dann ja, wie gesagt, in einer Woche, anderthalb quasi nochmal die Tests in Bahrain. Genau, das also erstmal so ein bisschen quasi zu den Tests in der Formel 1. Aber am Ende sind in der Saison 2026 nicht nur die Autos quasi neu, sondern wir haben natürlich auch ja, neue Teams. Und ich dachte, vielleicht wollen wir da nochmal kurz drüber sprechen. Also wer ist jetzt eigentlich quasi neu mit dabei in der Formel 1? Und prinzipiell haben wir ja ein komplett neues Team. Und eins, was quasi übernommen wurde und zu einem neuen Team wird. Die Rede ist natürlich einmal vom Cadillac-Team und einmal vom Audi-Team. Und insbesondere beim Cadillac-Team ist es ja so, also ist schon besonders, das ist glaube ich das erste Mal seit irgendwie um die 10 Jahre knapp, dass wir überhaupt wieder 11 Teams in der Formel 1 haben. Das wird auf jeden Fall auch, glaube ich, nochmal eine neue Dynamik reinbringen, weil man kann sich ja mal vorstellen, in Monaco ist es mit 20 Fahrern schon ziemlich eng. Jetzt sind es 22 Fahrer. Also insbesondere auf so kurzen Strecken im Qualifying werden die Fahrer das, glaube ich, schon merken, dass da dann doch nochmal zwei Autos mehr sind. Plus es wird natürlich schwieriger, die Q1 und Q2-Hürde zu nehmen, weil jetzt quasi immer nicht nur 5, sondern 6 Fahrer rausfallen. Weil am Ende bleibt das gleich, dass in Q3 10 Fahrer sind. Also das wird auf jeden Fall, also das werden auf jeden Fall schon Sachen sein, was die Teams merken werden. Thema Budget Cap und generell die Budgetverteilungen sind natürlich auch immer weiter Themen. Auch der Grund, warum einige Teams durchaus dagegen waren, ein 11. Team aufzunehmen, weil natürlich die Gelder gleich bleiben und jetzt quasi durch 11 geteilt werden und nicht mehr nur durch 10. Ja. Naja, auf jeden Fall das Cadillac-Team mit am Start, ist natürlich ansässig eigentlich in den USA, hat aber auch wohl eine Basis in England, in der von Silverstone. Genau. Autodesign ist tatsächlich noch nicht präsentiert worden. Ich bin sehr gespannt, weil es ist ja am Ende schon ein neues Team. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte so in die Richtung Weiß gehen, aber ich weiß es nicht genau. Vielleicht lässt man sich da auch was Spannendes einfallen. Generell wird man das am 8. Februar präsentieren und zwar zum Super Bowl. Und ich finde, da wird schon ganz klar deutlich, also das Team Cadillac setzt schon einen starken US-Fokus. Also ich glaube, das ist schon klar. Jetzt auch mit der Präsentation beim Super Bowl, das ist so mit das größte Sportevent in den USA. Also man hat da schon einen klaren Fokus. Ist natürlich, man ist ein US-amerikanisches Team. Man hat eben diese drei Rennen der Formel 1 in Amerika, in den USA. Und man möchte natürlich das nutzen und die Menschen da vielleicht auch noch näher zum Rennsport bringen, indem man jetzt eben dieses Team hat, was wirklich aus Amerika kommt, aus den USA. Das ist schon nochmal was anderes, wenn man jetzt schaut, alle anderen Teams sind eigentlich eher so europäisch, aus England, viele natürlich auch. Also es wird, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied sein, aber wie gesagt, Teile der Basis hat man eben auch in, ja, in England und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, weil am Ende sind alle Teams quasi eigentlich in Europa, haben so ihre, ja, ihre Basis und ja, man muss sich mal vorstellen, keine Ahnung, die Cadillac-Mechaniker müssen jedes Mal in die USA fliegen. Das ist ja dann doch nochmal ein weiterer Weg, als jetzt, wenn man beispielsweise in Monaco ist, von Monaco nach England zu fliegen oder von Monaco in die USA. So, ja, dementsprechend. Genau, so viel erstmal zum neuen Team. Wie gesagt, man fährt ja erstmal mit dem Ferrari-Motor, aber ab 2029 ist das Ziel tatsächlich, mit einem eigenen Motor an den Start zu gehen, zusammen in Kooperation mit General Motors. In puncto Fahrer setzt man sehr viel auf Erfahrung, und zwar einmal mit Valtteri Bottas und einmal mit Sergio Perez. Also man hat da sehr erfahrene Fahrer, die auch unter anderem eben schon in Top-Teams gearbeitet haben, Perez bei Red Bull. Und Valtteri Bottas eben bei Mercedes. Ganz interessanter Fakt ist tatsächlich, Valtteri Bottas wird sein Debüt für Cadillac mit einer Strafe starten. In seinem letzten Rennen war das, glaube ich, da hat er irgendwie noch eine Strafe bekommen, die hat er dann da nicht absetzen können. Dann hat er ja jetzt ein Jahr Pause. Und jetzt wird ihm aber Strafen verfallen ja nicht quasi. Beim Motorsportverband und jetzt kriegt er die Strafe quasi am ersten Wochenende jetzt in Australien aufgebrummt. Ja, also man setzt, wie gesagt, sehr viel auf Erfahrung. Also auf der einen Seite, klar, man kann es verstehen, dass man versucht, so, ne, mit Erfahrung ein Team aufzubauen und sowas. Ja. Aber man muss natürlich auch sagen, dass sowohl Valtteri Bottas als auch Sergio Perez am Ende ihrer jeweiligen, ja, Teams, wo sie am zuletzt waren, also Perez bei Red Bull und Bottas bei, ja, da Sauber quasi oder Alfa Romeo, aber ich glaube, da war es schon Sauber, nicht unbedingt erfolgreich aufgehört haben. Sagen wir es mal so. Also mich haben sowohl Sergio Perez als auch Valtteri Bottas am Ende von, also das war ja 2024 dann, nicht mehr wirklich überzeugt. Und deswegen waren sie ja 2025 auch eben ohne Cockpit unterwegs. Deswegen bin ich sehr gespannt, inwieweit ja sie jetzt ja dem Team eventuell also auch helfen können. Also wie gesagt, erstmal klar, Erfahrung ist gut und wichtig, insbesondere für ein Team, was sich komplett neu aufbaut. Die beiden kennen die Strukturen, sie wissen, wie das abläuft innerhalb eines Teams, das ist wichtig, ja. Aber wir haben jetzt auch im letzten Jahr gesehen, dass Rookies durchaus sehr erfolgreich sein können in der Formel 1. Und deswegen bin ich gespannt. Also ich könnte mir vorstellen, wenn einer der beiden jetzt nicht so performt am Ende der Saison, könnte ich mir schon vorstellen, dass man, oder muss man wahrscheinlich sogar als Cadillac-Team die Verantwortung nehmen und sagen, komm, wir müssen vielleicht dann doch nochmal einen Jüngeren holen. Weil wir haben das gesehen mit Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto, das hat funktioniert. Wir haben das gesehen mit Isaac Hatcher, das hat funktioniert. Wir haben das gesehen mit Esteban Ocon und Oli Berman, das hat funktioniert. Also einen erfahrenen und einen, ja, jüngeren Rookie quasi, der weniger Erfahrung hat, das kann auf jeden Fall schon, ja, funktionieren. Und deswegen glaube ich, kann man oder sollte man vielleicht schon da so ein bisschen, ja, darauf auch schon mal so ein bisschen den Fokus legen und setzen und dass man vielleicht da mal schaut. Dass man vielleicht auch schon mal den einen oder anderen Rookie quasi im Ausblick hat. Genau, und dann haben wir ja auch noch das Audi-Team, wie gerade schon angesprochen. Aber ja, da ändert sich jetzt nicht so viel. Also man hat jetzt eben die Basis quasi in der Schweiz hier. Und ja, in der Führung haben wir eigentlich alte Bekannte wie Binotto und Jonathan Wheatley. Also da ändert sich jetzt auch nicht so viel. Ich glaube, dass man bei Audi im Vergleich jetzt zum Cadillac-Team dann doch schon ein bisschen mehr Erfahrung mitbringt, aufgrund ja, der erfahrenen Führungsposition, aber eben auch der Fahrer, die ja auch schon beim Team, beim Sauberteam quasi vorher waren. Also es war ja so ein Übergang. Und ja, genau. Deswegen bin ich gespannt. Audi natürlich mit einem eigenen Motor unterwegs. Das ist dann doch vielleicht nochmal für Cadillac ein bisschen. Da ist man jetzt mit dem Ferrari-Motor unterwegs. Der sieht gut aus. Er scheint gut zu funktionieren. Ja, aber ansonsten bleiben die Fahrer eben Bortoleto und Hülkenberg. Also da hat man auf jeden Fall auch eine gute Konstanz dann behalten. Und ja, ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen. Ich bin sehr gespannt, wenn wir dann das erste Mal alle 22 Fahrer auf der Strecke sehen in Australien und wer dann wie gut sein wird, das würden wir dann schlussendlich dann auch wissen in Australien beim ersten Rennwochenende. Und ja, genau, damit würde ich sagen, kommen wir dann langsam eben zum Ende dieser Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.